Es tut uns leid, aber wir müssen heute über das Thema Tod sprechen.
Kaum gibt es ein sensibleres und emotionaleres Thema. Und doch ist es bei uns in Deutschland nicht unüblich, dass wir die Worte Tod und Nachhaltigkeit im selben Satz hören.
Ja, richtig gehört. Nachhaltigkeit. Der Klimawandel ist auch bei Bestattungen eingezogen.
Und wir setzen uns in dieser Folge damit auseinander, wie wir nachhaltiger bestattet werden können.
Wir, das sind Luis Kirchner
und Paulina Fuchs.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Der Klimawandel schreitet voran und in vielen Bereichen unseres Lebens rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Und so auch, wenn es um unser Ableben geht.
Ja, aber die Frage ist ja eigentlich, was passiert denn genau mit unseren sterblichen Überresten?
Also, wenn ich jetzt mal auf die Schnelle drüber nachdenke, da hat man eigentlich ja nur die Wahl zwischen so einer Erdbestattung und so einer Feuerbestattung. Mhm. Dann hat man vielleicht schon mal Seebestattung gehört oder Waldbestattung, aber das war's dann eigentlich auch schon wieder.
Ja, du sagst es ganz richtig. Eigentlich haben wir in Deutschland genau zwei Möglichkeiten. Entweder in einen Sarg gebettet zu werden und unter der Erde zu ruhen oder erst noch, naja, salopp gesagt, den Umweg über das Krematorium zu nehmen, um dann in einer Urne zu wallen.
Ja, und gerade bei Krematorien stellt man sich auch die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze?
Und Polly, du bist ja vor ein paar Wochen auf eine neue Bestattungsform sozusagen gestoßen.
Ja, und zwar die Reerdigung, die ist relativ neu. Und dabei wird der menschliche Körper mit Hilfe von Mikroorganismen in fruchtbare Erde umgewandelt. Und ich habe da mit Pablo Metz, dem Mitgründer von Meine Erde, geredet. Der ist ein Anbieter für Reerdigung und der hat mir erklärt, wie das Ganze genau funktioniert.
Wir betten den Körper der verstorbenen Person in einem speziellen Sarg, den nennen wir einen Kokon, weil da findet die Verwandlung in Erde statt. Den betten wir auf ein Bett aus Heu und Stroh, verschließen den Kokon. Dann wird alles da drin, vor allen Dingen die Mikroorganismen, für 40 Tage mit Sauerstoff versorgt. Und nur durch die natürlichen Prozesse wird dann der Körper zu Erde und die Erde wird dann auf dem Friedhof beigesetzt. Und so bleibt der Körper im Kreislauf der Natur erhalten. Und das funktioniert deswegen, weil wir in diesem Kokon die perfekten Bedingungen herstellen, quasi tropische Verhältnisse. Und diese Mikroorganismen, die wir im Körper haben, die während wir leben unsere Nahrung verstoffwechseln, die verstoffwechseln nach unserem Leben dann den Körper.
Dadurch, dass der Körper sich überwiegend selbst kompostiert, wird wenig Energie gebraucht. Im Vergleich zum Krematorium schneidet die Reerdigung hinsichtlich Nachhaltigkeit besser ab. Pablo Metz hat die Fakten.
Wir verbrauchen kein Erdgas, also keine fossilen Brennstoffe. Wir verbrennen nichts, es entsteht kein CO2. Und im Gegensatz zum Beispiel zum Krematorium entsteht auch kein Giftmüll, der danach ins Endlager muss, weil das weiß auch keiner. Ne? Also die Filteranlagen, die verhindern, dass die Abgase in die Luft gehen, die sind Sondermüll.
Klingt doch ganz natürlich, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt aber auch Kritiker, zum Beispiel Dr. Fabian Lenzen vom Deutschen Ausbildungszentrum für BestatterInnen. Der sagt Folgendes.
Quasi diese Erde, die dann übrig bleibt, wie wir mittlerweile wissen, ist es ja nicht nur Erde. Es bleibt ja doch eine ganze Menge mehr übrig, insbesondere Gebeine, die es dann sozusagen, der Hersteller sagt, zu mahlen gilt, zu zerkleinern, wie auch immer. Das wird ja dann dem Übrigen beigemengt. All das zusammen ist dann quasi das Ergebnisprodukt, was hier dann in der Regel als Erde bezeichnet wird. So, der Anbieter selbst kommuniziert jetzt nicht, dass er vorhat, das Ziel zu erreichen, dass man das dann anschließend nicht auf dem Friedhof beisetzen müsste. Was mir vor dem Hintergrund, dass da eben auch noch mehr als nur Erde dabei ist, auch eher schwierig erscheint.
Dr. Fabian Lenzen hat auch einen Artikel zu dem Thema in einem Bestattermagazin geschrieben. Dort spricht er davon, dass von den gemahlenen Überresten eventuell auch Hygienerisiken ausgehen können.
Der Meine-Erde-Gründer Pablo Metz hält dagegen.
Das haben wir mit der Erde testen lassen. Die Erde, die ist total ungefährlich für Mensch und Umwelt. Das heißt, theoretisch kann man damit machen, was man will. Aber in Deutschland gibt es eine Friedhofspflicht, deswegen kommt die Erde immer auf einen Friedhof.
Was ein schönes deutsches Wort, die Friedhofspflicht.
Oh ja.
Also ich nehme mal an, neue Bestattungsmethode schön und gut, aber das klingt schon wieder nach bürokratischen Hürden. Lässt Regel Deutschland überhaupt Reerdigungen zu?
Ja, im Moment sind nämlich noch Feuer- und Erdbestattungen am meisten verbreitet und der rechtliche Rahmen ist genau auf diese zwei Bestattungsmethoden ausgelegt. Nun ist ja aber die Frage, könnte man den Rechtsrahmen nicht auch ändern, um so auch die auch der Reerdigung ihren Weg bahnen zu können. Und dazu habe ich mit dem Rechtsexperten Dr. Stelkens von der Uni Speyer gesprochen. Und der hat mir gesagt, er sieht grundsätzlich eigentlich kein Problem dabei. Es müsste nur ein Ausnahmefall für Reerdigungen geschaffen werden. Es gelten nämlich in Deutschland bestimmte Fristen, in denen ein Leichnam bestattet werden muss. Für Reerdigungen könnte man diese Frist ganz einfach auf die zur Kompostierung benötigten 40 Tage verlängern. Die Erde, die dann danach entstanden ist, müsste dann trotzdem aber auf einem Friedhof gebracht werden. Das geht auf den in Deutschland geltenden Friedhofszwang zurück, von dem wir es ja gerade schon hatten. Polly, zu diesem Friedhofszwang hast du dich ja auch durch die Gesetzestexte gewühlt.
Ja, also erstmal alles rund ums Thema Friedhöfe und Bestattungen ist Ländersache. Deswegen beschränken wir uns am besten mal auf die bayerischen Bestattungsgesetze. Im bayerischen Bestattungsgesetz vom September 1970, Abschnitt 1, Artikel 1, Absatz 1, Satz 2 steht Folgendes.
Leichen und Aschenreste Verstorbener müssen, wenn dieses Gesetz nichts anderes zulässt, auf Friedhöfen beigesetzt werden.
Weiter heißt es in Artikel 5 Satz 1.
Mit Leichen und Aschenresten Verstorbener darf nur so verfahren werden, dass keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Gesundheit und für die Belange der Strafrechtspflege zu befürchten sind und die Würde des Verstorbenen und das sittliche Empfinden der Allgemeinheit nicht verletzt werden.
Eine Ursprungsversion des Friedhofszwangs geht auf das preußische Landrecht von 1794 zurück. Da steht im vierten Abschnitt Paragraph 186 Folgendes.
Ohne Anzeige bei den geistlichen Obern sollen Leichen anderswo als auf einem öffentlichen Kirchhofe nicht begraben werden.
Die Frage ist ja, warum hat man sich dann dazu entschieden, diesen Friedhofszwang zu implementieren in ein Gesetz? Warum hat man es verpflichtend gemacht, dass Leichen auf einem Kirchhofe, wie es so schön heißt, bestattet sein müssen?
Ja, also damals war das aus hygienischen Gründen. Man hatte einfach Sorge vor gesundheitlichen Risiken und hat zum Beispiel auch Angst, dass das Grundwasser vergiftet werden könnte. Und deswegen haben die Gemeinden die Friedhöfe und Ruhestätten außerhalb der Wohnbereiche angelegt. Und im Laufe meiner Recherche bin ich noch auf der Suche gewesen nach den Fakten, die das beweisen könnten, wie giftig denn so ein Leichnam für die Umwelt ist. Allerdings gibt es da noch keine wirklichen wissenschaftlichen Ergebnisse, die das irgendwie in einer Form bestätigen könnten. Ja, trotzdem berechtigter Einwand, wenn man bedenkt, dass so Schwermetalle aus so Zahnplomben oder Prothesen als Sondermüll deklariert werden. Und auch sonst nehmen wir im Laufe unseres Lebens diverse Giftstoffe in unserem Körper auf.
Deswegen ist ja dann eigentlich die Frage, warum hat denn die Friedhofspflicht heute überhaupt noch Bestand? Ich meine, wir beide waren ja, Polly, auf dem Ostfriedhof in München. Mhm. Und haben da ja gesehen, wie zum Beispiel die Urnen beigesetzt sind.
Aber das war ja jetzt auch irgendwie ganz absurd, weil wir haben auch gesehen, das sind dann einfach lauter so Regalreihen eigentlich, wo die Urnen stehen. Und manche waren auch irgendwie in so einer Art Lagerraum irgendwie dann dahinter gestellt. Irgendwie. Wir sind natürlich jetzt nicht, wem diese Urnen oder zu wem diese Urnen gehören und wie es für die Angehörigen ist, aber man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass es vielleicht dann doch angenehmer ist, die bei sich zu haben, als irgendwo hinten in so einem Lager zu stehen.
Ja, Classic, man kennt es aus den Filmen vielleicht, die Urne auf dem Kaminsims, relativ amerikanisch. Ich habe da mal beim Bayerischen Gesundheitsministerium nachgefragt und die sehen da drin eine Gefahr der Verletzung des Grundgesetzes. Demnach gründet nämlich der Friedhofszwang auf dem ersten Artikel, wonach Achtung und Schutz der Menschenwürde die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. Und diese Menschenwürde wirkt sich auch bei Verstorbenen fort und deswegen auch bei den sterblichen Überresten. Eine Ministeriumssprecherin hat mir schriftlich erklärt,
bei einer Bestattung von Überresten im privaten Umfeld wäre es dem Staat nicht möglich, die Achtung der Würde des Verstorbenen im Einzelfall sicherzustellen. Die zuständigen Behörden könnten kaum, etwa durch Hausbesuche, kontrollieren, ob die Totenruhe gewahrt und mit den Überresten des Verstorbenen würdevoll verfahren wird.
Aus juristischer Sicht könnte sich eine Auflösung der Friedhofspflicht schwierig gestalten.
Das sagt auch der Rechtsexperte Dr. Ulrich Stelkens. Er sieht nämlich den Friedhofszwang ebenfalls nicht für rein hygienisch begründet.
Das eigentliche Sinn von dieser Friedhofszwang ist aber eigentlich weniger diese gesundheitlichen Fragen, also abgesehen von der Erdbestattung, sondern auch ein Aspekt, dass man die Trauer um eine Person nicht monopolisieren soll. Das heißt, in dem Moment, in dem ich eine Urne habe, die ich einer bestimmten Person gebe, den sogenannten Totenfürsorger, den Hinterbliebenen, dann kann sich erstens die Frage stellen, wer kriegt sie, wenn ich mehrere habe. Zweite Frage ist, was ist eigentlich, wenn ich zwei Hinterbliebene habe, die formal rechtlich berechtigt sind, die Urne zu nehmen, aber eigentlich die Hinterbliebenen mit der Person überhaupt nichts zu tun haben, sondern eher der Freundeskreis oder sowas, der auch Abschied nehmen muss. Und es scheint so zu sein, ich bin da kein Experte, dass für viele Personen ein Ort des Abschiedsnehmens sehr wichtig ist. Also dass man den Toten mit einer bestimmten Ort verbindet, dass man irgendwo hingeht, um dem Toten zu gedenken. Und teilweise auch unabhängig natürlich von verwandtschaftlichen Beziehungen.
Bei der Mitnahme von Urnen nach Hause, da sieht er zudem Schwierigkeiten in der Alltagspraxis. Und er kann da von der wirklich lebhaften Diskussion um den Friedhofszwang berichten.
Das hat dann teilweise zu Fragen geführt, habe ich dann Zutrittsrecht zur Urne? Also können dann Leute praktisch dann Anspruch darauf haben, dass sie dann irgendwie ins Haus gehen und dann vor Ort machen? Das will aber auch keiner. Das ist das eine. Das zweite ist vielleicht ein bisschen banal, aber nicht, also ich finde es nicht abwegig. Die Urnen stehen dann zu Hause. Was macht man dann, wenn derjenige, der die Urne mitgenommen hat, eigentlich selbst stirbt oder respektive dann das Interesse daran verliert? Also die rechtliche Regel wäre dann eigentlich einfach, dann müsste man die Urne zum Friedhof verbringen und da vergraben. Aber das wird nicht jeder machen. Also wenn Sie jetzt, also wenn jetzt Ihre Großeltern sterben oder Großtante stirbt und Sie müssen den Haushalt auflösen und Sie machen den Küchenschrank auf und da stehen da 6 Urnen, was machen Sie dann? Also es sammelt sich ja auch an in der Form. Was macht man dann damit? Entsorgt man die? Muss man dann irgendwie gucken? Also wird dann jeder das zum Friedhof bringen oder wird man dann eher sagen, naja, ich gib's dann eher mal weg, das sieht ja keiner und solche Fragen.
Abgesehen davon kann es auch belastend für die Angehörigen sein, die Urne im Haus zu haben, sagt auch Dr. Lenzen.
Es gibt da durchaus Trauerpsychologen, die das als insofern problematisch ansehen, als dass quasi die Konfrontation mit dem Tod des engen Angehörigen permanent erhalten bleibt. Anders als wenn ich jetzt beispielsweise Bilder oder so etwas zu Hause habe, was mich ja insbesondere an das Leben des Angehörigen erinnert und an gemeinsame Vergangenheit, erinnert mich die Urne immer wieder an den Kontext des Versterbens des engen Angehörigen, was, so Einschätzung einiger Trauerpsychologen, durchaus auch zu einer pathologischen Trauer führen kann, wenn ich eben sozusagen diesen Ablösungsprozess im Grunde nicht durchlaufe, bei dem ich mich eben auch räumlich ein Stück weit von dem Verstorbenen distanziere, indem ich quasi den Ort Friedhof habe, den ich zwar aufsuchen kann, aber der nicht permanent präsent in meiner Gegenwart ist.
Ja, und selbst wenn ich zu Verwandten rein darf, um, sagen wir, den Opa zu besuchen, was ist mit Leuten, die Bezug zu ihm hatten, aber nicht zu seiner Familie?
Ja, also Friedhöfe sind der Ort, an dem alle gleichberechtigt der Toten gedenken können, betont auch Lenzen.
Auch sozusagen der Gedanke eines kollektiven Gedenkens an einzelne Personen, aber auch an eine sozusagen kommunale, wenn man so will, oder eine gemeinschaftliche Trauer, die geht natürlich auch dadurch ein Stück weit verloren.
Und auch der Staat argumentiert ähnlich.
Nach Ansicht der Staatsregierung kann ein würdiger Umgang mit den sterblichen Überresten daher am besten auf einem öffentlichen Friedhof gewährleistet werden, der diesem Zweck gewidmet ist und gleichsam im Schutz der Allgemeinheit steht.
Dass Friedhöfe geschützt und ein Ort für alle sind, das hat man, finde ich, schon gespürt, also wo wir auf dem Ostfriedhof waren.
Ja, definitiv.
Friedhöfe werden also nicht nur einer würdigen Ruhestätte gerecht, sondern bringen auch in ihrer Weitläufigkeit Ruhe in die Stadt.
Das haben wir auch gesehen, wie groß der Ostfriedhof eigentlich auch ist. Das sieht man ja eigentlich auch gar nicht so wirklich, wenn man da mit der S-Bahn vorbeifährt. Zumindest geht's mir so.
Und auch Dr. Fabian Lenzen sorgt sich um ihr Fortbestehen, falls der Friedhofszwang abgeschafft werden sollte.
Wenn man jetzt das Thema Nachhaltigkeit anschaut, wäre das natürlich auch nicht unbedingt im Sinne einer Nachhaltigkeit. Denn wenn wir damit ja dazu kommen, dass wir quasi Friedhofsfläche überflüssig machen, verlieren wir natürlich damit innerstädtische Grünfläche. Also wenn wir beispielsweise das Land Berlin angucken, da haben wir einen Friedhofsentwicklungsplan, der bereits jetzt einen nicht unerheblichen Teil der Friedhofsflächen zur Schließung vorsieht, beziehungsweise zur Umwandlung in andere Zweckgebungen, weil eben durch die veränderte Bestattungskultur die Fläche, die einmal ursprünglich für Friedhöfe angelegt worden ist, nicht mehr benötigt wird. Und wenn wir sehen, dass das eben teilweise auch dann zur Umwandlung in Bauland oder Ähnliches führt, geht auf diese Art und Weise natürlich innerstädtische Grünfläche verloren, was wiederum im Umkehrschluss natürlich alles andere als nachhaltig oder beziehungsweise ökologisch ist.
Ja, Friedhöfe haben nun mal eine emotionale und kulturelle Bedeutung und deswegen können sie auch nicht so leicht umgewandelt werden oder werden das auch einfach nicht und bleiben lange bestehen. Und man kann natürlich sagen, der Friedhofszwang trägt zu diesem Bestand bei. In dem Fall hat dann vielleicht auch die Bürokratie ihre Gründe und bereitet bei Bestattungen zumindest nach westlich-christlichen Traditionen keine Probleme. Anders sieht es aber ja zum Beispiel bei muslimischen Bestattungen aus.
Es leben etwa 5,5 Musliminnen in Deutschland und damit sind sie die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. Islamische Bestattungsunternehmen treffen allerdings immer wieder auf Hürden und hohe Auflagen. Dabei geht es aber eher um die Art und Weise der Bestattung. Im Islam werden die Verstorbenen nämlich in einem Tuch bestattet, ohne Sarg. In Deutschland ist eine sarglose Bestattung aber nur unter gewissen Bedingungen möglich. Salih Güler ist islamischer Bestatter in München und erklärt die Problematik.
Das heißt, wenn der Leichnam ableben, innerhalb 96 Stunden schon auch natürlich angeliefert, fertig, bereit, gewaschen und angeliefert ist und wir einen Termin haben, dann erst dürfen wir eine sarglose Beisetzung durchführen. Wenn es durch irgendwelche Hindernisse, sei es durch die Staatsanwaltschaft, dass da noch keine Freigabe ist oder ein Wochenende oder ein Feiertag dazwischen ist, und so wir dann die 96 Stunden überschreiten, bekommen wir keine sarglose Bestattung durch.
Herr Güler hat auch den Terminmangel bei Friedhöfen erwähnt, der es unmöglich macht, alle Bestattungsriten des Islams zu befolgen. Eigentlich sollten Musliminnen nämlich so schnell wie möglich nach dem Ableben bestattet werden. Die Münchner Friedhöfe können aber so schnell keinen Grabplatz organisieren, laut Güler. München nimmt das mit der 96-Stunden-Frist sehr genau. Andere Gemeinden sind da etwas lockerer. Eher verschont von den Auflagen bleiben die Angehörigen und BestatterInnen im Falle einer Überführung des Leichnams, weswegen sich schon viele für diesen Weg entscheiden. Irgendwie crazy, wenn ich mir vorstelle, dass eine Überführung in ein anderes Land mit weniger Auflagen als eine Bestattung in Deutschland verbunden ist.
Ja, und das zeigt schon, wie festgefahren die Strukturen in unserer Kultur auch sind. Friedhofszwang, unsere Särge und Urnen, die sind Ausdruck unserer Bestattungskultur. Und die Frage ist nun aber eigentlich, wie sieht es andernorts aus? Ja, und hier ist das Erstaunliche, fast überall sind es Erd- oder Feuerbestattungen wie hier bei uns. In Islam und Judentum wird traditionell der ganze Körper beerdigt, im Hinduismus werden die Körper stets verbrannt, nur der Buddhismus lässt es den Gläubigen offen, wie sie bestattet werden wollen, und dort orientieren sich oft die Riten an den Kulturen der jeweiligen Länder, in denen der Buddhismus verbreitet ist.
Und was ist mit ganz anderen Bestattungsformen? Also ich habe da auch schon mal was von Feuermumifizierung oder Baum- und Himmelsbestattungen gehört.
Ja, tatsächlich gab und gibt es heute noch marginal die unterschiedlichsten Formen, die Toten zu bestatten. In der Religionswissenschaft unterscheidet man grundsätzlich hier zwischen zwei Kategorien. Gesellschaften sehen den Tod entweder als Bruch, das heißt, das irdische Leben ist zu Ende und der Geist verlässt den Körper, weshalb jener verkommen kann oder zerstört wird. Oder der Tod steht im Zeichen von Kontinuität. Das heißt, der Geist des Menschen bleibt auf der Erde präsent und daher muss der Körper erhalten werden. Mumien also. Im Christentum ist der Glaube an die Auferstehung der Toten zentral. Dafür braucht es aber den Körper, woraus sich die Erdbestattung erklärt, die eben in Europa allgegenwärtig ist und auch in allen anderen christlich geprägten Regionen. Aus diesem Grund zum Beispiel wurden im Mittelalter auch sogenannte Hexen verbrannt, um ihnen eben die Auferstehung zu verweigern. Und das ist auch interessant, dass Begräbnisverweigerung immer wieder ein probates Mittel ist, um Menschen posthum zu demütigen.
Im Judentum geht der Hang am Körper sogar so weit, dass Gräber und Friedhöfe niemals aufgelöst oder verlegt werden dürfen. Und auch im Katholizismus waren Friedhöfe früher geweihte Orte, auf denen zum Beispiel keine Angehörigen anderer Konfessionen bestattet werden durften. Ganz anders sieht es beispielsweise in Tibet und Nepal aus. Im Hochland des Himalayas ist der steinige Boden zu hart, um Löcher ausheben zu können. Gleichzeitig gibt es halt auch kaum Brennholz und das wenige, was verbleibt, das ist auch zu kostbar für Feuerbestattungen. Was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, dass es eine sogenannte Himmelsbestattung gibt. Es werden nämlich nach einer mehrtägigen Totenzeremonie die Verstorbenen den Geiern zum Fraß überlassen.
Nein.
Tatsächlich. Ja, klingt für unsere Ohren unvorstellbar, aber sie ist tatsächlich in Tibet und in Nepal heute noch und auch bislang noch in der Mongolei, wo auch ähnliche Zustände in der Steppe geherrscht haben, sehr lange verbreitet gewesen. Und naja, zum Beispiel in der Mongolei wurde, naja, mit der gleichen Reaktion, die wir jetzt auch irgendwie beide hatten darauf, ziemlich hart dagegen vorgegangen, nämlich von den sowjetischen Besatzern. Die haben in der Mongolei in den letzten 100 Jahren diese Bestattungsform eigentlich mehr oder weniger ausgerottet. Es gibt die heutzutage dort kaum mehr. Und damit sind wir dann eigentlich auch bei der relativ simplen Erklärung für die allgegenwärtige Erd- und Feuerbestattung, die es eben so auf der Welt gibt. Und die lautet Kolonialismus.
Vor allem im 19. Jahrhundert bekämpfte man nämlich in Asien und Afrika traditionelle Bestattungsformen, angetrieben durch ein Ideal von Hygiene, das mit allerlei Werten und Normen unterfüttert wurde. Und in diesem Zuge veränderte sich auch vieles in Europa. Die Friedhöfe rund um die Kirchen und Synagogen wichen größeren Sammelfriedhöfen außerhalb der Städte, wie zum Beispiel dem Ostfriedhof in München. Und vor gut 150 Jahren entstanden dann schließlich die ersten Krematorien.
Abschließend kann man eigentlich sagen, Bestattungen betreffen uns alle. Dabei treffen verschiedene Kulturen aufeinander und zum Teil stoßen wir eben dabei auch auf veraltete bürokratische Strukturen.
Ja, über diese bürokratischen Strukturen habe ich mir, wie gesagt, vorher noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Also, dass überhaupt so etwas wie ein Friedhofszwang besteht. Und umso wichtiger, dass man sich mal mit dem Thema Tod auseinandersetzt und das enttabuisiert.
Mhm. Ja, ich meine, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich schon mal mit ihren Eltern über Beerdigungen gesprochen. Und Dr. Stelchens teilt diesen Eindruck. Er meint, heutzutage kämen die meisten erst ab dem 30. Lebensjahr mit dem Tod überhaupt in Berührung, klassischerweise mit dem Tod der Großeltern. Und das führe zu einer Art Überempfindlichkeit, wie er es nennt.
Jetzt bin ich der Letzte, der sagt, man sollte sich mit dem Thema Tod schon relativ früh befassen oder sowas. Aber man sollte, es hilft schon, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eigentlich oft erst vergleichsweise spät in die Situation kommt, damit auseinanderzusetzen und dass man dann seine Position nicht immer unbedingt als was Außergewöhnliches darstellen muss, sondern ein Prozess, der eben halbwegs normal ist. Mhm. Und das spielt eben auch vielfach bei dieser Diskussion um Bestattungsformen eine Rolle, dass dann teilweise eine Überdramatisierung stattfindet, also eine Überidentifizierung mit dem Vorgang als solche, die vielleicht nicht angemessen ist oder die man vielleicht mit etwas routinierterer Erfahrung vielleicht sich irgendwie sich damit vielleicht vorher mal auseinandersetzen sollte, für den Fall, dass eben mal was passiert.
Und uns leuchtet das ein, was Herr Stelchens sagt, weil wir haben festgestellt, dass auch wir beide vor dieser Folge nie mit unseren Eltern über deren Tod gesprochen haben.
Kommt einem in unserem Alter jetzt auch nicht unbedingt in den Sinn. Mhm. Ich glaube generell, dass in unserer Gesellschaft einfach ungern über das Sterben geredet wird.
Mhm. Ja, und vielleicht haben wir den Tod bürokratisiert, um uns vor der unangenehmen Auseinandersetzung damit zu drücken.
Und wer weiß, vielleicht bietet die Reerdigung einen neuen Impuls, um offener über das Sterben zu sprechen.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.